Wir alle haben mitgemacht. Bei den staatlichen Covid-Maßnahmen haben wir alle mitgemacht. Entweder haben wir eine Maske getragen oder wir hatten unsere Kinder im Homeoffice statt in der Schule oder wir haben uns von Demonstrationen abhalten lassen, zur Not mit dem Wasserwerfer wie in Berlin und Frankfurt. Es war kein Entkommen, zu umfassend waren die Maßnahmen. Aber es hat sich gelohnt. Die strikten Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben wesentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen. So berichtet es die Tagesschau im Juli 23. Besonders wirksam waren Schnelltests und Maskenpflicht, so urteilte vor wenigen Tagen Professor Alice McHardy vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Damit könnten wir jetzt enden und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, aber so einfach ist es nicht. Den Aussagen von Tagesschau, Robert-Koch-Institut oder Helmholtz-Zentrum widerspricht eine Multiverse-Studie aus Stanford und Harvard. Dazu begrüßen wir den theoretischen Physiker Professor Klaus Kreu von der Universität Leipzig. Er meldete sich mit rund 80 anderen deutschsprachigen Wissenschaftlern bereits während der Pandemie zu Wort. Die Gruppe ist bekannt unter dem Namen 7 Argumente. Herr Kreu, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Harvard und Stanford gelten als US-Elite-Unis und haben bei Otto Normalverbraucher ja so eine Art Klang wie Donnerhall. Wie ist das in der Wissenschaft?
Ja, das sind sehr gute Universitäten, das ist richtig. Und eine gewisse Garantie für Qualität. Man darf aber natürlich nicht von der Universität auf den einzelnen Wissenschaftler schließen. In der Wissenschaft muss man sich immer alles sehr genau und sehr konkret anschauen und darf nicht vorschnell solche Schlüsse ziehen. Also das sollte man immer vorsichtig sein.
Hier geht es um die Forscher Aaron Ben-David und Chirag Patel. Die haben eine Multiverse-Studie zu Corona-Maßnahmen erstellt. Was ist eine Multiverse-Studie?
Ja, also eine Multiverse-Studie ist eine Studie, die sich empirische Zusammenhänge ansieht. Zum Beispiel die Frage, stimmt es, dass in Häusern, auf denen Störche nisten, die Menschen mehr Kinder bekommen? Das könnte dann darauf hinweisen, dass die Störche die Kinder bringen zum Beispiel. Wenn man nicht weiß, ob das eine gute Erklärung dafür hat, dass das tatsächlich so ist, kann man einfach diese Empirie überprüfen. Man macht dann ein Modell und sagt, okay, wir zählen die Störche und wir zählen die Kinder, die geboren werden in verschiedenen Gebieten in Deutschland und dann gucken wir, ob dieser Zusammenhang besteht. Und dann kann rauskommen, dass das stimmt, dass da also ein Zusammenhang besteht, der positiv ist. Mehr Störche, mehr Kinder. Oder es kann natürlich negativ ausgehen. Es kann sein, dass rauskommt, mehr Störche, weniger Kinder. Und jetzt hängt das ein bisschen von den Modellen ab, die man jetzt zugrunde legt und mit denen man solche Hypothesen dann formalisiert und dann eben die empirischen Daten testet, was man daraus bekommt. Und eine Multiverse-Studie sagt jetzt, Moment mal, wir machen jetzt nicht einfach nur einen Modellansatz, sondern wir machen alle möglichen denkbaren Modellansätze, die in dem Zusammenhang relevant sein können und testen die alle durch. Und dann können sich in der großen Menge der Tests, das ist eben das Multiverse der Modelle dann, können sich gewisse scheinbare Effekte, die man mit einem einzelnen Modell bekommen hätte, können sich dann wieder gegenseitig wegheben. Das heißt, es gibt ein anderes Modell, das gibt ein negatives Resultat und hier gibt es ein positives Resultat und in der Summe hebt sich das dann weg. Und dann sagt man, okay, wir können die Frage nicht empirisch entscheiden.
Hier geht es ja nicht um Störche und Kinder, hier geht es ja um Maskenpflichten, um Schulschließungen, um Ausgangssperren. Wie wurde das dann übertragen?
Ja, also in dem Fall haben die beiden Forscher, der Aaron Ben-David und Chirag Patel, haben eben sich 16 Maßnahmen angeschaut, die verschiedene Regierungen in 181 Ländern in den Jahren 2020 bis 2021 initiiert haben, um gegen die Ausbreitung von Covid-19 vorzugehen. Und diese 16 Maßnahmen in diesen 181 Ländern haben sie in Bezug auf 4 Ergebnisse analysiert. Also da gibt es die Fallzahlen, die Infektionen, die Covid-Toten und die Gesamtübersterblichkeit in der Bevölkerung. Und zwischen diesen 16 Maßnahmen und diesen 4 Ergebnissen kann man dann eben sehr, sehr viele Kausalitätsketten konstruieren. Das sind die Modelle, mit denen sie nach Kausalität suchen. Und da haben sie dann insgesamt eben fast 100.000 solche Modelle analysiert mit dem Computer natürlich. Und jetzt passiert genau das, was ich vorher schon bei den Störchen und den Kindern angedeutet habe. Wenn man ein einzelnes Modell anguckt, dann gibt es manchmal ein positives Ergebnis, das sagt, oh, diese Maßnahme scheint geholfen zu haben in diesem einen Land. Und dann gibt es ein anderes Land, wo sie nicht geholfen hat. Und dann gibt es vor allem auch ein anderes Modell, in dem dann diese Aussage eben nicht positiv ausfällt.
Mal ein praktisches Beispiel. Ich schlage jetzt mal vor, wir schließen in Deutschland die Schulen und zwar am 23. März und stellen fest, die Infektionszahlen gehen dann in den nächsten 4 Wochen zurück. Wenn wir dasselbe aber machen in der Schweiz und zwar am 28. Juli, stellen wir keine Veränderung fest. Und der Hintergrund könnte eben die Saisonalität sein. Ist das so ein Beispiel, wie Sie das gemacht haben? Also unterschiedliche Länder mit denselben Maßnahmen verglichen?
Genau. So ist das gemacht worden. Und jetzt gab es nicht in allen Ländern immer die gleichen Maßnahmen. Also es fallen ein paar Kombinationen weg. Aber im Wesentlichen haben Sie jetzt eben für alle diese Länder und alle Maßnahmen und Ergebnisse alle solche Kausalitätsbeziehungen untersucht. Und so kommt diese riesige Zahl der Modelle dann eben zustande.
Was war das Ergebnis?
Ja, und das Ergebnis ist eben leider, dass die Kausalitätsbeziehungen zwischen den Maßnahmen und den erwünschten Ergebnissen, dass die mal positiv und mal negativ ausfallen. Und sogar ein bisschen öfter negativ als positiv, aber das sind jetzt nicht so signifikante Schwankungen. Das Entscheidende ist, dass es eine ganz breite Verteilung von Befunden gibt. Also manche Maßnahmen scheinen ganz toll gewirkt zu haben, in einem Fall dann wieder ganz schlecht gewirkt haben, in einem anderen Fall. Also man hat eben eine riesige Streubreite von Ergebnissen um einen Nulleffekt. Und das Gesamtergebnis ist dann, also wenn man alle Modelle gleichberechtigt durchrechnet, dann bekommt man mal positiv, mal negativ Schwankungen um die Null. Und man kann im Endeffekt gar nichts sagen. Und die Konklusion ist dann eben, diese Frage, also haben die Maßnahmen wirklich zu positiven Ergebnissen geführt, die lässt sich empirisch so nicht entscheiden. Wenn man in einer Einzelstudie was Tolles gefunden hat, dann kann man sich da freuen. Aber wenn man eben über alle möglichen Modellbeziehungen guckt und über alle Länder guckt und so weiter, dann hebt sich das alles gegenseitig weg. Und das sind eben alles offensichtlich Zufallsschwankungen, die man da beobachtet und keine kausalen Zusammenhänge. Man kann also in der Summe keine Kausalität, keinen positiven Effekt der Maßnahmen auf die erwünschten Ergebnisse nachweisen. Das ist der Befund.
Bei keiner der Maßnahmen, also waren 16, gibt es eine oder zwei, wo man sagen kann, da schon?
Nicht signifikant, ja. Da gibt es einfach Schwankungen. Die schwanken alle ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat ihre eigene Schwankung, aber ich sehe jetzt nicht, dass irgendetwas offensichtlich besser gewirkt hat als irgendwas anderes. Also das ist nicht signifikant.
Das Deutsche Robert-Koch-Institut gilt ja als Institution in Pandemiefragen. Die Tagesschau ist das Flaggschiff der ARD. Und dann nehmen wir auch noch Professor Dr. Christian Drosten hinzu, der die Maßnahmen ebenfalls eindeutig positiv beurteilt. Das widerspricht jetzt dem, was Sie uns gerade dargestellt haben.
Richtig, also der Herr Drosten widerspricht in dem, was er sagt, dieser Multiverse-Studie. Und das muss man jetzt ihn fragen, wie er dazu kommt, diese Studie einfach zu ignorieren. Der wahrscheinlichste Grund ist, dass er sich auf bestimmte Studien konzentriert hat, also das nennt man in der Wissenschaft Cherry-Picking, wenn man sich halt die Kirschen rauspickt, die einem gut schmecken und die anderen einfach ignoriert.
Sie und 11 Kollegen haben Ende Juli im Cicero veröffentlicht und dort erwähnen Sie eine weitere Studie, die hat erstmal gar nichts mit Corona zu tun. Bei dieser Studie wurde ein identischer Datensatz an 73 Teams gegeben, aber die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Wie kam das?
Ja, also das ist ein anderes Beispiel aus einem anderen Kontext, wo man eben dieselbe erstaunliche Beobachtung macht, ja, dass man eben viele Wissenschaftlerteams eine bestimmte Frage empirisch untersuchen lässt und am Schluss findet das eine Team etwas und das andere Team findet aber das Gegenteil und in der Summe wird eben kein eindeutiges Ergebnis erzielt. Die widersprechen sich eben alle. Und das ist ein Grundproblem empirischer Studien und das ist besonders schlecht für Gebiete wie die Epidemiologie, aber eben auch für Wetterphänomene, Klimaphänomene, also sehr komplexe Zusammenhänge, die sich eben nur schwer physikalisch erklären lassen, wo man eben empirische Studien macht. Man misst eben gewisse Dinge wie die Störche und die Geburten zum Beispiel oder eben die Stärke einer Maßnahme, die initiiert wird und den Effekt, der dann erwünscht sein könnte. Und das sind eben empirische Studien und die sind sehr schwer gut zu machen. Also was man am liebsten hätte, ist, dass man solche empirischen Studien unter Laborbedingungen durchführt. Also so ähnlich, wie man in der Physik im Labor sehr präzise die Bedingungen vorgibt, bei denen man eben messen will. Und es gibt in der Epidemiologie so ein paar Settings, die da eben etwas nahe kommen. Das sind zum Beispiel große militärische Einheiten, die auf einem Schlachtschiff zum Beispiel viele Monate unterwegs sind. Ja, das ist ein sehr isoliertes, großes System. Da kann man solche Untersuchungen machen. Oder Forschungsstationen in der Antarktis zum Beispiel. Ein komplett isoliertes System, Gruppe von Leuten. Und solche Laborstudien gab es früher schon und die haben eigentlich immer gezeigt, dass diese ganzen Maßnahmen unter solchen Laborbedingungen nicht funktionieren. Jetzt kann man natürlich trotzdem glauben, dass sie auf der Bevölkerungsebene im großen Stil funktionieren könnten. Und das ist eben genau, was man eigentlich zeigen müsste, wenn man als Regierung solche Maßnahmen für die ganze Bevölkerung verhängen will. Und dass das eben aber sich dann nicht nachweisen lässt, dass auf der Bevölkerungsebene eine Wirksamkeit solcher Maßnahmen wirklich gegeben ist, das ist eben das Ergebnis dieser Multiverse-Studie.
Sie haben uns jetzt also gesagt, dass man rückwirkend nicht wissenschaftlich belegen kann, dass die Maßnahmen einen positiven Effekt haben. Aber wir alle haben ja auch noch unseren gesunden Menschenverstand. Wenn ein Virus durch den Menschen übertragen wird, dann ist es doch nachvollziehbar, dass weniger Kontakt zu weniger Übertragungen führt. Kontaktbeschränkungen müssen dann doch erfolgreich gewesen sein.
Ja, das würde man meinen. Und dann wundert man sich, warum zum Beispiel auf einem Schlachtschiff, das viele Monate auf dem Meer unterwegs ist, ohne Kontakt mit der Außenwelt, warum dann dort zum Beispiel plötzlich eine Grippeepidemie ausbricht. Oder auch auf der antarktischen Station, wo die Leute wochenlang in Quarantäne waren, geimpft wurden, Masken trugen, bevor sie dorthin kamen. Und dann, nachdem sie dort sind, nach einiger Zeit, manchmal Wochen oder Monate, bricht plötzlich eine Krankheit aus. So ist auch bei Covid übrigens geschehen. Also das ist dann nicht erklärbar in Ihrem Modell. Und insofern zeigt das, dass die Sache sehr komplex ist oder sehr komplex sein muss und dass es nicht ganz so einfach mit den Erklärungen funktioniert, wie man sich das gerne vorstellt und wie es von in der Presse oft beschrieben wird.
Vorgestern hat die Weltgesundheitsorganisation die weltweite Notlage wegen Affenpocken ausgerufen. Eine weitere Pandemielage ist ja denkbar und wird auch schon seit Jahren angekündigt. Was sollten wir dann anders machen als bei Covid?
Ja, es wäre natürlich zu wünschen, dass die Regierungen nicht einfach Maßnahmen erfinden oder vorschreiben, die nicht getestet wurden, deren Wirksamkeit nicht empirisch belegt wurde. Und wie wir jetzt gesehen haben an der Multiverse-Studie, ist das eben extrem schwierig. Und hier muss aber eigentlich natürlich immer klar sein, dass die Nachweispflicht bei denen liegt, die solche Maßnahmen anordnen wollen. Ja, die Nachweispflicht kann ja nicht bei den Betroffenen liegen, dass die Maßnahmen nicht helfen, sondern dass die Maßnahmen helfen, muss derjenige beweisen, der sie anordnen will. Und ich denke, das wäre ein wichtiger Grundsatz. Und wenn der beherzigt würde, könnten wir vielleicht mit mehr Eigeninitiative und weniger Regierungsgewalt durch die nächste Epidemie gehen.
Wer behauptet, der Nutzen der Maßnahmen sei durch Studien nachgewiesen, verbreitet Fehlinformationen. Dieser Satz ist ein echter Kracher, denn er richtet sich an etliche Wissenschaftler und Institutionen von RKI bis Christian Drosten. Er stammt von einer interdisziplinären Gruppe von Forschern. Sie nehmen Bezug auf eine Multiverse-Studie aus den USA. Ausführlich lesen Sie dazu auch im Cicero unter dem Titel »Der Debatte fehlt das wissenschaftliche Fundament«. Einer der Autoren ist der theoretische Physiker Professor Klaus Kreu von der Universität Leipzig. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Interview.